Ich habe mich auch nie groß wie ein Rapper gekleidet. Also ich hatte nie die dicke South Pole-Hose an oder so. Ich habe auch nie damit geprahlt oder so. Es war einfach, es war wirklich so eine authentische Liebe zur Musik. Ich habe halt wirklich die CDs gekauft, damit ich die Lyrics lesen konnte, lange bevor es Rap Genius gab. Auch zu verstehen, was an Rap geil ist. Also es ist nicht nur ein geiler Beat oder gepostet, sondern ein komplettes Verständnis für die Kultur, für wo es herkommt, warum es so ist, wie es ist und so. Es ist wirklich die komplette Identifikation, auch wenn ich natürlich sagen muss, dass ich jetzt so im Alter mich mit vielen neuen Sachen vielleicht nicht mehr ganz so identifizieren kann. Aber ich glaube, das ist auch normal. Aber ich feiere die alten Sachen halt immer noch.
Herzlich willkommen zur neuen Folge Was ist Rap für dich? Mit Nico Backspin. Mein Name ist Curse, nie vergessen, du musst Hip-Hop lieben, als wärst du immer nur Fan geblieben.
Moin, mein Name ist Nico Backspin und in der heutigen Folge ist Etienne Gardet zu Gast. Vielleicht kennt ihr ihn, weil ihr in den 90er Jahren oder ich glaube es waren Anfang 2000er irgendwann im Fernsehen ihm dabei zugeguckt habt, wie er Computerspiele gespielt hat. Oder ihr habt Game One gesehen bei MTV. Ein Format, das er zusammen mit seinen Kollegen gemacht hat. Oder ihr seid am Ende Anhänger von Rocket Beans TV. Das bin ich auch bis heute. Ist ein urbanes, junges TV-Format. Und ich würde schon sagen, es ist bis heute das Format, das so ein bisschen Blaupause dafür ist, wie man Fernsehen heute richtig macht. Ich bin auch Teil davon. Ich bin Gast und quasi mittlerweile sogar Teilgesicht von Bundesliga, dem Fußballformat. Und so haben wir uns kennengelernt und haben über Fußball gesprochen, aber auch über Rap. Und dabei ist herausgekommen, dass er ein riesengroßer Rap-Fan ist. Er ist so ein bisschen Kind der 90er, in Frankfurt aufgewachsen und deshalb natürlich auch Gast hier bei Was ist Rap für dich? Viel Spaß.
Rap ist für mich die Musik, die ich im Prinzip seit Kindheit an höre, in die ich mich verliebt habe und von der ich auch nicht mehr wegkomme im hohen Alter, auch wenn ich immer gedacht habe, dass das eine Phase ist, aber eine Musikrichtung, eine auch dahin mitgehend eine Kultur, die mich seit jeher ja begleitet und die einfach ein Teil meines Selbstverständnisses auch ist.
Kannst du dich daran erinnern, wenn du das erste Mal in Kontakt gekommen bist mit Rapmusik?
Schwierig. Es muss irgendwann irgendwas in den 80ern gewesen sein, vielleicht Formel 1 oder so mit Ingolf Lück, irgendein Video von, ich weiß es nicht, ob das mal irgendwie ein LL Cool J Video war, aber so richtig bewusst, also generell war Musik immer ein großer Bestandteil bei uns in der Familie. Meine Mutter hat nach der Scheidung nochmal einen etwas jüngeren Freund gehabt, der in so einer Ami-Siedlung groß geworden ist. Der war selber weiß, aber hat im Prinzip nur Reggae gehört, Terence Trent D'Arby und solche Geschichten. Und deshalb lief immer viel Black Music so. Und der war so ein richtiger Aficionado, ein Fan. Und da bin ich schon immer so direkt so mit Black Music in Kontakt gekommen, nicht unbedingt mit Rap, aber ich erinnere mich, dass der irgendwann mal Can I Kick It gespielt hat von A Tribe Called Quest. Ich weiß aber nicht mehr, wie alt ich da war. Vielleicht, keine Ahnung, es kam glaube ich 91 oder 19, ja. 91 kam irgendwie sowas raus. Also das heißt, ich muss ja mindestens so 12 oder so gewesen sein, aber halt genau zu dem Zeitpunkt, glaube ich, wo Musik einen auch wirklich in der Entwicklung beeinflusst, wenn du so kurz vor der Pubertät bist, wenn du auf den Schulhof gehst und alle sagen, ich finde das cool, ich finde das cool und du kommst dann plötzlich mit A Tribe Called Quest. Und ich erinnere mich, ich habe damals, das ist ein Dialog, den werde ich nie vergessen, ich war damals traurig, weil alle die Bravo gelesen haben und in der Bravo waren halt immer irgendwelche Popgruppen und ich habe gesagt, ey, habe ich den angeschnauzt und habe gesagt, A Tribe Called Quest wird niemals in der Bravo stehen, weil das war für mich so ein damals ein wichtiger Gradmesser.
Und ich fühle das übrigens voll
krass. Und er hat gesagt, ja, eines Tages wird es doch in der Bravo stehen und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Und es war aber für mich damals so ein fast schon K.O.-Kriterium, aber ich konnte halt mitrappen. Can I kick it? Yes, you can. Das war halt so relativ leicht und eingängig. Und dann habe ich tatsächlich sogar das Album gehabt von Tribe Called Quest und dann Left My Wallet in El Segundo. Das waren halt schon so richtige Hooks, die ich so Bonita Applebaum, she gotta put me on. Bonita Applebaum, she gotta put me on. Das waren so Sachen, die einfach sehr melodischer Hip-Hop.
Ja.
Da habe ich natürlich noch nicht jetzt irgendwie das Bigger Picture gehabt, auch noch nicht mit irgendeiner Kultur und einem Wissen, wo das herkommt, sondern das hat mir einfach gefallen. Musikalisch hat mir das gefallen. Es hat mir besser gefallen als alles andere, was ich so gehört habe. Ich konnte das, dann habe ich von darüber habe ich dann Queen Latifah gehört, als sie noch Musik gemacht hat, und LL Cool J und halt solche Sachen, also wirklich so, was so in den 80s, 90s kam, dann kam Naughty by Nature, und so bin ich dann irgendwie mit dem Virus infiziert worden und dann zum richtigen Zeitpunkt, also als ich in die Pubertät kam und sozusagen alt genug war, mir selber auch mal eine CD zu kaufen, habe ich dann wirklich in den CD-Läden, also in WOM, und damals hatten wir einen Virgin Megastore in Frankfurt an der Konstabler, und habe mich da durch alles durchgehört, weil ich hatte halt Geld für ein Album und der Schuss musste halt sitzen. Ja. Und dann hast du aber halt erstmal alles gehört. Das sind Zeiten, die kennen die jungen Leute heute nicht mehr, weil du hast alles auf Knopfdruck. Aber damals bei WOM warst du, du konntest 5 CDs mitnehmen. Du musstest dich erstmal eine Stunde anstellen. Dann konntest du an so ein, wie so eine Bar war das. Da war ein Typ, der dann die CD für dich eingelegt. Du hast die Kopfhörer gekippt und konntest die Tracks skippen. Und da hattest du irgendwie 5 CDs. Und dann konntest du die da reinhören. Dann hast du dich entschieden, ob du 30 Mark für das Album ausgibst.
Ich fühl's.
Und das war halt so, keine Ahnung, das war dann, deshalb waren DJs damals zum Beispiel auch so wichtig, kleine Anekdote, weil du dadurch einfach, das war im Prinzip, wenn du in den Club gegangen bist, kostenlose Vorspielstation.
Ja, genau.
Die haben
genau.
eine Vorauswahl, das war wie so eine kuratierte Vorauswahl, die haben dir gesagt, guck mal, das gibt's alles, weil du hattest gar nicht auch die Zeit und die Möglichkeit, aber die DJs waren in den Plattenläden und haben sich alles angehört und haben die coolsten Sachen davon ausgewählt. Wow. Im Radio wurde das ja in der Regel nicht gespielt, also war das die einzige Möglichkeit, wie du Vorschläge von Connoisseuren kommst, und dann bist du da mit dem Wissen, bist du dann aus dem Club direkt in Plattenladen und hast deine Kohle ausgegeben.
Kannst du dich daran erinnern, wer die Person war, die dich mit Rap in Verbindung gebracht hat?
Ja, wie gesagt, das war der Freund von meiner Mutter damals.
Ach stimmt, das war
ja,
der, genau.
Das war der.
Aber aus dem Freundeskreis noch irgendjemand?
Nee, ich war so ziemlich, glaube ich, der Erste, der so das gehört hat. Ich hatte auch generell im Freundeskreis nie Hip-Hop-Freunde.
Das ist ganz interessant, weil das auch, dann sind wir ja ähnliches Baujahr und so, dann auch ähnliche Sozialisierung, was das angeht. Bei mir auch immer die Thematik war, dass ich relativ allein auf weiter Flur war mit den komischen Kappen und allem drum und dran, ein bisschen Hip-Hop-Bild, das ich mir aus den USA mitgebracht hatte. So, ich war ziemlich allein auf weiter Flur.
Also ich muss sagen, ich muss es auf Rap beziehen, weil ich hatte im Freundeskreis Leute, die gesprüht haben und die so sich dieses ganze Graffiti-Ding so gegeben haben.
Also warst du selber auch aktiv und hast selber mal erste Gehversuche gemacht?
Ich hab's einmal gemacht.
Komm, hier, und, Butter bei
die
Fische.
Ja, die Story habe ich auch schon mal erzählt. Ich habe einmal mit einer Sprühdose was gemacht und dann kam die Polizei um die Ecke und hat uns durch den Stadtteil von Frankfurt gejagt. Und das war so ein Adrenalinkick und ich hatte so Schiss. Ich hatte wirklich Schiss, dass so eine Rodney King-Nummer draus wird. Wenn die mich fangen, dann knüppeln die mich zu Preis. Hatte so Schiss. Und das war mir genug. Da habe ich gesagt, das ist für mich nicht Freizeit. Nachts um 3 Uhr Schiss haben, dass die Bullen dich irgendwie kriegen. Das war halt null, worauf ich. Ich habe 2-3 Mal habe ich halt so den Scout gespielt, irgendwie mit dem BMX-Rad an der Ecke gestanden. Und geguckt, ob jemand kommt, so. Aber auch das war mir ehrlich gesagt, mir ist zu viel Nervenkitzel. Und ich muss dazu sagen, haben wir alle versucht, im Unterricht auf die Hefte, haben wir Graffiti-Sketches und so gemacht. Und der Kumpel von mir, der das halt wirklich gemacht hat, der hat so geile Sachen gemalt. Und dann habe ich eine wirklich krüppeligen Zeichen. Da war nichts symmetrisch, da war nichts irgendwie, das sah einfach so scheiße aus und es hat mich frustriert. Ich habe dann mir seinen Wildstyle angeguckt, dann meinen Scheißhaufen und dann war für mich klar, dass ich halt niemals Graffiti machen werde.
Ich kann mich auch sehr gut daran erinnern, dass es bei mir auch ziemlich schnell damals zu Ende war, dass ich auf meinem Schultisch und den Einzelnen, den habe ich so fertig gemacht quasi mit allem drum und dran, dass ich mir den eigentlich hätte mit nach Hause nehmen müssen und einrahmen können, aber auch da hat meine Karriere irgendwie aufgehört.
Ich habe aber einen Kumpel gehabt, der zum Beispiel der Bilder gemacht hat von allen Graffitis in und um Frankfurt oder generell auch wenn er in einer anderen Stadt war. Ja. Und er hatte so richtige dicke Fotoalben. Und früher, ich weiß nicht, ob es jetzt noch in der Backspin waren ja auch immer noch Graffiti-Seiten und so. Und solche Bilder hat er gemacht und hat dann stundenlang hat er die sortiert wie so Briefmarkensammler.
Krass.
Die ganzen Alben. Und also da war immer eine Faszination. Ich fand Graffiti immer geil. Ich fand es immer schön. Ich war immer stolz, wenn ich eine Crew aus Frankfurt irgendwo in einer anderen Stadt gesehen habe oder so. Aber das Thema selbst hat mich dann nie gereizt. Im Basketball, als ich dann im Basketballverein war, haben natürlich alle da Hip-Hop gehört. Aber das waren jetzt nicht wirklich Freunde. Meine Freunde haben Rock und so einen Kram gehört.
Wie intensiv würdest du deine Liebe zu Rap beschreiben? War sie und ist sie vielleicht heute noch?
Also meiner Meinung nach ist sie authentischer und größer als von den meisten Menschen, die ich kenne. Weil sie erstens nicht irgendeinem Trend gefolgt ist, sondern von Anfang an da war und geblieben ist und auch nie weggegangen ist oder so.
Ja.
Und weil ich meiner Meinung nach einen unfassbar guten Musikgeschmack habe. Und einfach, ich das einfach aber nie zur Schau gestellt habe. Also ich habe mich auch nie groß wie ein Rapper gekleidet. Also ich hatte nie die dicke South Pole Hose an oder so. Ich habe auch nie damit geprahlt oder so. Es war wirklich so eine authentische Liebe zur Musik einfach wirklich und zu dem. Ich habe halt wirklich die CDs gekauft, damit ich die Lyrics lesen konnte, lange bevor es Rap Genius gab, um die Lyrics zu lesen und auch zu verstehen, was an Rap geil ist. Also es ist nicht nur ein geiler Beat oder Gepose, sondern ein komplettes Verständnis für die Kultur, für wo es herkommt, warum es so ist, wie es ist und so. Und deshalb, es ist wirklich die komplette Identifikation, auch wenn ich natürlich sagen muss, dass ich jetzt so im Alter mich mit vielen neuen Sachen vielleicht nicht mehr ganz so identifizieren kann, aber ich glaube, das ist auch normal. Aber ich feiere die alten Sachen halt immer noch. Und ich höre sie immer noch auf. Es ist einfach, es wird nie alt.
War es irgendwann peinlich, Rap zu hören?
Ja, schon, ist eigentlich immer noch. Also ja? Es ist immer, also gerade so mit, was heißt peinlich? Es ist so, Chris Rock sagt ja auch immer, I'm tired of defending it, ne? Hat ja. Er immer so ein Bit gemacht, wo er dann hier sagt, wo er Lil Jon da zitiert, till sweat runs down these balls. Und er sagt, how can I defend this shit? Ja. So, ja. Und das ist natürlich schon, gerade wenn so Leute, die sich nicht mit der Kunstform beschäftigen, nicht so wissen, was das soll und so, dann kann ich schon verstehen, dass das nach außen extrem dumm wirkt einfach, ja. Lauter Leute, die ständig darüber angeben, wer mehr Geld hat, wer geiler ist, Rumgepose, Ausdrücke und so weiter. Also es gibt schon viele Angriffspunkte, die Rap theoretisch bietet, aber ich glaube, man muss halt irgendwie erstens mal verstehen, dass es halt so auch so ein sehr kompetitives Ding ist, als es einfach Wortspiele geht, wo es darum geht, einfach den anderen verbal in die Tasche zu stecken. Und das andere ist halt, man muss halt gucken, wo die Musik herkommt, wo sie ihre Ursprünge hat und warum Leute, die Erfolg haben in dem Business, warum die stolz sind, diesen Erfolg auch nach außen zu demonstrieren und so. Ich glaube, wenn man das verstanden hat, dann muss man es vielleicht immer noch nicht gut finden, aber dann kann man das besser einordnen. Aber die meisten Menschen, die halt mit Hip-Hop und Rap nichts am Hut haben, die hören halt immer nur irgendwelche Schlagwörter. Also mein Kumpel, der lustigerweise Böse Onkels-Fan war, wo ich mir gedacht habe, okay, das bietet Angriffsfläche. Mhm. Ja. Aber der hat dann immer, kam dann immer zu mir und hat gesagt, wenn er mal mir im Auto gefahren ist, fetter Hip-Hop, Bitches, Nigger, fetter Hip-Hop, hat er so nachgemacht. So. Und da habe ich halt gemerkt, okay, alles, was bei ihm hängen geblieben ist, sind halt so drei Schlagwörter.
Ja.
Und aber ich habe dann auch keine, ich hatte dann auch nicht das Bedürfnis, die zu überzeugen oder so.
Sondern hast du nie diese Rechtfertigungsklausel gemacht und versucht, das den Leuten zu erklären, also warum das cool ist?
Nee, nicht wirklich. Oft habe ich den Sachen vorgespielt und dann habe ich aber gemerkt, wenn der Funke nicht überspringt oder wenn es nicht gefallen hat, dann ist das einfach, was soll ich da, Geschmäcker sind halt verschieden und was soll ich mich da auch aufreiben? Weil letztendlich ist mir eigentlich auch wurscht, was andere für Musik hören, weil die können mich auch nicht davon überzeugen, dass ich Techno geil finde. Ich habe mir alles angehört und es ist halt einfach, es passt nicht zu meinem, was auch immer, zu meinem Geisteszustand. Es ist mir zu anstrengend oder zu nervig oder ich merke bei so einer Musik dann immer, wie angenehm es ist, wenn sie ausgeschaltet wird. Ja.
Kannst du mir sagen, welches das wichtigste Rap-Album deines Lebens ist?
Das wichtigste Rap-Album? Oh. Das wichtigste.
Es hat dann ja so ein bisschen eine Definition aus, vielleicht gar nicht unbedingt, dass es das erfolgreichste, größte ist, sondern dass es etwas ist, was für dich eine ganz besondere Bedeutung hatte. Vielleicht eine Geschichte dazu, weil am Ende des Tages, das gilt ja für mich auch genauso, gibt es schon immer Alben, die quasi so vielleicht auch, wie soll man sagen, wegweisend für eine ganze Zeit sind. Und bei mir ist das zum Beispiel ganz oft, es ist schwer, das zu benennen, aber das Bambula-Album von Beginner zum Beispiel.
Oh, ja. Also in Deutsch-Hip-Hop-Sicht auf jeden Fall. Also bei Deutsch-Hip-Hop würde ich auch, glaube ich, sagen, dass Bambule war das erste richtig fertige Album,
ja,
wo du nicht nur zwei Tracks, sondern fast alle sozusagen, ja, geil fandest. Das war schon was Besonderes. Und auch tatsächlich Samy Deluxe mit Mr. Schnabel, Eimsbusch Stylie. Obwohl ich damals noch nicht mal wusste, was Eimsbusch ist oder was damit gemeint ist, war das ein Track, den ich, als ich das erste Mal gehört habe, irgendwo auf einer Party hat den einer gespielt und habe ich gesagt, Den hat er gespielt zwischen Ami-Tracks. Das war total selten damals, dass deutsche Hip-Hop in einem Club oder zwischen Ami-Tracks gespielt wurde. Und dann habe ich den gehört und habe gesagt, wow, hört ihr das? What the fuck, was ist das denn? Wie geht der Typ denn ab? Und was ist denn das für ein Beat? Und was ist das für ein Flow? Und was ist das für eine Hook? Und das war das erste Mal, wo ich so gedacht habe, okay, vielleicht geht da ja bei deutsche Hip-Hop auch was. Weil ich kam halt echt komplett über die Ami-Schiene. Ich habe auch ein bisschen Fanta 4, als ich jung war, gehört. Und RHP natürlich als Lokalpratier und so. Ich kannte das alles, aber so richtiger Deutsch-Hip-Hop-Fan war ich erstmal nicht so.
Und welches war dann dein Album? Was würdest du sagen?
Aus Deutsch-Hip-Hop-Sicht?
Nee, genau. Dein Album, das wichtigste Album deines Lebens.
Ich glaube, Ready to Die, würde ich sagen, ist so von B.I.G. Ja. War so das Album, zumindest was ich, glaube ich, mit Abstand am meisten gehört habe und fast jeden Track mitrappen konnte und einfach bis heute irgendwie einfach abgöttisch liebe. So, also es gibt so es gibt echt viele, viele Sachen, die Einfluss hatten, aber so als komplettes Album war es wirklich, glaube ich, Ready to Die, ja.
Jetzt bist du ja nicht beruflich mit Rap in eine Ehe gegangen, ja, sondern hast quasi einen anderen Weg gesucht.
Gott sei Dank.
Ja, wer weiß, vielleicht wärst du ja ein sehr guter Rapstar geworden.
Oder? Ja, weiß nicht, aber vielleicht ist es besser, so kann man es weiter lieben, so, weißt du?
Wollte ich gerade sagen. Dadurch hast du ja aber auch so eine Fandistanz zu einem immer gehabt. Ja. Hast du da so, keine Ahnung, Erinnerungen oder besondere Erlebnisse, die du damit verbindest, wie auf Konzerten oder Festivals?
Tatsächlich war ich nicht so viel auf so vielen Konzerten, weil ich auch immer so nicht so der so Massenmensch war. Ich war mal auf, das war ein prägendes Erlebnis, war eine Hip-Hop-Jam in Frankfurt. Ich weiß nicht mehr genau, wann das Mitte der 90er, Anfang der 90er irgendwann war. Die war damals relativ bekannt, weil es da eine Schlägerei gab, unter anderem mit Moses Pelham und Asiatic Warriors und wie hießen die alle? Variety Pack, Konkret Finn und so. Ganz viele so
Frankfurter
Hip-Hop-Crews. Roy McKee, die ganzen Leute.
Krass, alle dabei, ne?
Ja, genau. Ja. Und ich erinnere mich, dass ich weiß nicht mehr, wie alt ich da war, noch relativ jung, 15, 16, 17, irgendwas sowas. Und ich erinnere mich einfach nur, dass da sich auf beiden Seiten haben sich so Gangs irgendwie aufgebaut. Also links und rechts von der Eingangsschlange sozusagen mit Baseballschlägern und weiß ich nicht was. Und es hat so ein total bedrohliches Setting. Und ich hatte damals echt Schiss. So, ich fand das nicht cool. Ich kannte das auch nicht. Das war halt so irgendwie. Und dann ist irgendwie Moses P. ist da irgendwie rein und hat sich wohl mit einem geschlagen. Ich hab's selber nicht gesehen, aber es ging dann so rum. Ja, hast es mitgekriegt und so. Und es war so eine ganz aggressive Stimmung. Und ich war auch klein und schmächtig und wollte eigentlich die Musik hören. Und das war mir alles zu aggressiv. Und das war so ein Erlebnis, da mal dabei gewesen zu sein, aber bin dann auch nie wieder zu einer Hip-Hop-Jam gegangen.
Hast du nicht Festivals besucht in deinem Leben mal so? Nee, ne?
Auch nee. Ich war einmal für einen Dreh auf, wie hieß denn das? Hab ich vergessen. Aber Festivals kannst du mich in einem schlammigen Zelt mit lauter Besoffenen
auf. Kann ich mir richtig gut vorstellen.
Ich hätte Bock auf die Performance, aber dann würde ich so hinter der Backstage-Bühne stehen, so wo mich keiner nervt, wo ich den. Und dann kann ich es mir aber auch auf Video. Ich habe, glaube ich, fast jedes Splash-Ding mir live auf YouTube angeguckt.
Aber da du ja dann das eine oder andere Mal ja schon, oder das hast du eben auch angesprochen, ja bestimmt da auch Überschneidungen hattest, inwieweit ist Hip-Hop irgendwann mal Teil von deiner Arbeit gewesen? So.
Entschuldigung, ich war auf Massive Töne Überfalltour, war ich in der Butch Cup in Frankfurt.
Ah,
das war
gut.
Geil. Das war wirklich geil. Hände hoch, das ist ein Überfall.
Ja, geil.
Kopfnickerschein. Egal. Arbeitstechnisch hat's mich, gab's, also klar, wenn du irgendwie zum Beispiel Musik auswählen musst für ein Video oder irgendwas, ich hatte mal für so ein E-Sports-Video, da war ich bei so einem E-Sports-Festival und dann habe ich da He Got Game von Public Enemy drunter geschnitten, den ich wiederum kannte von dem gleichnamigen Film. Also so Sachen, wo du dann halt irgendwie merkst, dass wo andere halt einen Rock-Track oder irgendwie House-Musik drunter geschnitten haben, habe ich halt immer irgendwas, wird man einen Teaser gemacht, damals für die Giga E-Sports-Sendung, da kam dann plötzlich Guess Who's Back von Rakim, der
Beat. Jetzt wissen wir warum.
Ja, genau, aber das waren halt einfach so meine Einflüsse, wo ich dann irgendwie Musik habe in meine Arbeit einfließen lassen, aber ansonsten gab es eigentlich beruflich, gut, wir hatten mal Azad bei Giga Games zu Besuch, ich weiß nicht, ob er das selber noch weiß, auch vor 10 oder 15 Jahren oder keine Ahnung, irgendwie 300. Folge oder so, und der Chef damals meinte, wir brauchen Prominente. Und er und zwei Schauspieler von GZSZ haben zugesagt. Und ich glaube, wir wissen bis heute nicht, warum. Und das war auf jeden Fall, da war ich auch ein bisschen starstruck.
Ja. Aber insgesamt ist es ja so, dass auch im Rocket Beans Kosmos, und das ist vielleicht so ein kleines Interner, was man hier mal ausbauen kann, wir beide ja auch schon oft genug über Konstellationen geredet haben, wie man da Hip-Hop bei Rocket Beans TV mit unterbringen kann. Und andersrum gab es ja aber auch schon Situationen, wo mal Künstler quasi euch besucht haben, weil es wahrscheinlich auch eine Herzensangelegenheit von dir war. Oder so,
also
oder?
Wir haben öfter mal auch Rap-Künstler schon bei uns gehabt.
Da kannst du dann immer mit Fachwissen prahlen.
Naja, also wir hatten zum Beispiel DCV DNS, hatten wir mal da, das war furchtbar. Mit denen will ich nie wieder ein Interview führen.
Es ist nicht ganz ohne.
Ja, das war aber in meinen Augen was einfach auch nur fucking unprofessionell, wo ich mir gedacht habe, du kommst rüber wie so ein kleiner Rotzlöffel. Habe ich keinen Bock drauf, das muss ich mir nicht geben, das ist mir zu albern, so. Wenn du nichts zu erzählen hast, dann komm halt nicht so. Weißt du, so. Wenn du keinen Bock hast, wenn ich dich frage, hörst du gerne Musik, du antwortest mit Nein, dann was soll die Scheiße? So, dann fuck you. Weiß ich nicht, was. Motrip war da, der sehr nett war. Und dann hatten wir Ali As war natürlich da, da warst du, glaube ich, mit dabei.
Ne? Genau.
Das war auch sehr nice. Also klar, schon den ein oder anderen Rapper mal so getroffen und gelabert. Und
Es gibt wahrscheinlich bei dir aber auch immer noch den Impuls, es immer wieder zusammenzubringen. Wahrscheinlich, das wird auch nicht mehr aufhören, ne?
Ja, das Problem ist halt, dass ich das Gefühl habe, dass gerade die Gamer sind alle eher rockaffin. Ja. Und ich krieg immer, also wir haben zum Beispiel bei unserer Late-Night-Show NDR hatten wir oft Hip-Hop-Gäste. Und immer, wenn dann Hip-Hop kommt, dann wird gleich geschimpft oder so. Ja, das ist natürlich auch immer so ein Auszug. Aber ich glaube halt, dass Hip-Hop halt echt krass spaltet. Es gibt halt die Fans, dann gibt es viele, die es vielleicht auch nicht zugeben, dass sie es hören wollen, weil es eben nicht so cool klingt. Deshalb, ich habe mir noch erzählt, hier Christoph Kramer bei Sky 90 im Interview gesagt hat, was er Contra K hört. Ja. Und ich dachte, okay, endlich wagt sich mal einer raus und sagt mal was vielleicht irgendwie auch negatives Feedback geben kann oder so negativ, nicht weil Contra K scheiße ist, aber weil es halt schon harter, weiß ich nicht, Gangster Street Rap ist, whatever. Und deshalb glaube ich, ist es immer so ein bisschen schwierig, das an den Mann zu bringen. Einerseits sind die mega erfolgreich. Hip-Hop ist die größte Jugendkultur in Deutschland. Die Charts sind bestimmt von Hip-Hop. Und gleichzeitig gibt es auch immer sehr viel Negativität und Kritik. Und logischerweise, weißt du, wenn irgendwie Bones MC in seinen Insta-Stories einerseits Konzerte gibt für 12-, 13-Jährige, aber dann irgendwie die Songs Kokain heißen und er irgendwie sich zeigt, wie er sich irgendwie irgendwelche Drogencocktails mischt, das ist natürlich schon schwierig. Oder sage ich als Vater von zwei Kindern, sage ich auch so, einerseits finde ich es geil, ich höre die Musik selber gerne, andererseits weiß ich nicht, ob ich Bock hätte, dass mein Sohn das feiert. Weißt du, was ich meine?
Ja, voll. Ich halte da immer so ein kleines bisschen gleich entgegen, dass ich glaube, wir ja genauso mit Boys in the Hood und Menace to Society groß geworden sind.
Ja, aber das
und
war kritisch. Boys to the Hood und Menace to Society war nicht glorifizierend zum Beispiel.
Aber du hättest es trotzdem glorifizierend wahrnehmen können.
Du fandest es
genau
irgendwo cool.
Genau, das meine ich. Das ist der Faktor.
Das stimmt, da gebe ich dir auch recht. Aber es ist nicht so glorifizierend, wie wenn einer in seine Sprite einen Hustensaft macht. Das ist schon zu schnell. Also weißt du, das South Central ist weit weg.
Ja, das
so,
stimmt vollkommen.
Das, was du bei Boys in the Hood siehst, das ist wie so eine Fantasie, die du niemals wirklich erlebst. Aber wenn es so nah an der Realität ist, dann verschwindet halt so ein bisschen dieses Fiktive und das Echte. Und
ich glaube, dass dann die zweite Ebene, aber die finde ich immer sehr wichtig, eintritt, dass man es, und das bist du dann ja für deine Kinder als erwachsene Bezugsperson, dafür sorgt, es richtig einzuordnen.
Auf jeden Fall, nur, das war auch immer meine Meinung, ich habe auch immer gesagt, das war ja auch immer so Eminem, der auch immer gesagt hat, so, ich bin nicht dafür, ich bin nicht verantwortlich.
Künstler. Du kannst Künstler nicht dafür
genau,
verantworten.
Genau, aber ja und nein. Du kannst sie nicht verantworten, aber auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, dass gerade in der Pubertät Kinder auch einfach manchmal in die andere Richtung gehen, gerade um sich auch zu widersetzen. Und ich finde, es ist schon es ist schwieriger geworden einfach. Ich weiß es nicht. Ich bin selber gespannt, wie es wird. Ich war total brav in meiner, ich hatte eine sehr strenge Mutter und war total brav. Aber ich habe auch viele gehabt, die komplett ausgetickt sind, die viel gekifft haben und drauf hängen geblieben sind und so. Und also die Grenze ist schmal so, und das ist schon was mir einfach als Vater, wenn ich die Chance habe, dass mein Sohn dann irgendwie sagt, ich höre jetzt, was weiß ich, die Beatles oder Bones MC, da bin ich schon hin und her gerissen und sagen, hey, Beatles, gute Musik, ne? Also warum soll ich das Risiko eingehen?
Hast du eigentlich irgendwann in deinem Leben einen Punkt gehabt, wo Rap dich mal verloren hat?
Ami-Rap nicht, ja, weil ich da immer was gefunden habe, was mir gefallen hat. Deutschrap auf jeden Fall.
Ja.
Also gerade so, als diese Gangster-Schiene kam und da, also ein bisschen ist es jetzt noch so, wobei es auch immer noch coolen deutschen Kram gibt, auf jeden Fall. Aber bei Deutschrap war es ganz oft so, dass ich gesagt habe, also kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Und einfach auch, weil ist vielleicht ein komplett falsches Bild, aber dass ich da viel mehr suchen musste, um was zu finden, was mir gefällt. Und ich auch ganz oft das Gefühl habe, gerade wenn du viel Ami-Rap hörst, ganz oft auch siehst, wo es herkommt. Welcher Trend wird jetzt gerade genommen, und das ist dann immer so ein bisschen, keine Ahnung, dann höre ich lieber gleich das Original. So,
es gibt dadurch immer so ein kleines bisschen ein Geschmäckle. Das heißt, du hörst heute aber auch immer noch hauptsächlich Ami-Rap.
Ich höre hauptsächlich Ami-Rap, ich höre mir eigentlich alles an.
Ja.
Und es gibt auch immer wieder deutsche Tracks, die ich geil finde. Also wir haben es zuletzt ja auch im Auto gehört, habe ich noch gesagt, hier von Casey, Alain. Das war noch bevor er in den Charts war, da habe ich den im Auto gehört und gesagt, wow, das ist ein Hit, Song ist ein Hit, und ich kannte vorher, ich glaube, keinen einzigen Track von dem, weil ich immer Schiss hatte, weil ich gehört habe, das ist irgendein krasser Typ, der Leuten auf die Schnauze haut, da hatte ich gar keinen Bock mehr, seine Musik anzuhören, ehrlich gesagt, weil ist halt einfach nicht so, keine Ahnung, kann ich mich jetzt nicht so mit identifizieren, und dann habe ich diesen Track gehört und habe ich gedacht, wow, Alter, vielleicht habe ich den Typ komplett falsch eingeschätzt, und das ist dann wieder, das freut mich dann auch, weil ich mich dann damit auseinandersetze und dann mir das anhöre.
Das ist genau der gleiche Effekt, den man zu, wenn man weit von außen auf Hip-Hop kommt, dass es sogar im Inneren ja auch immer den Effekt gibt, dass manche Felder davon vielleicht auf den ersten Blick so aussehen, als ob man sich nicht damit beschäftigen will. Ja. Im zweiten Effekt man vielleicht aber sieht, dass man doch den gleichen Kern zumindest hat, wie das, was man vorher geliebt hat.
Ja, auf jeden Fall. Und man tut ja vielleicht auch manchen Unrecht, und es ist nur auch einfach viel mehr geworden, ne? Wie ich es auch vorhin gesagt habe, mit Spotify und so. Es kommt so viel Kram raus, und du kannst das ja gar nicht mehr alles. Ich fahre dann mit dem Auto irgendwie von A nach B, und da habe ich dann Zeit vielleicht mit drei Tracks anzuhören oder so.
Deswegen fahren wir ab und zu Fußballspielen, genau, damit wir Playlisten durchhören können.
Ja, aber überleg mal, wie viel wir da durchgeskippt haben, Alter. Ja. Also das ist schon auch viel Shit dabei, das muss man schon auch sagen. Und man freut sich umso mehr, wenn man dann auch wieder eine Perle findet. Ich muss sagen, ich bin natürlich auch so ein bisschen lokalpatriotisch immer noch unterwegs. Das heißt, ich höre mir alles an, was aus Frankfurt kommt. Und fand sowohl das letzte Album vom Azad geil, ich fand die zwei neuen Tracks, auch wenn sie, sag ich mal, so sind, wie Azad halt immer ist, ja. Die einen sagen, er bleibt treu, die anderen sagen, er entwickelt sich nicht weiter, kann man so oder so sehen, aber es ist halt einfach Vintage Azad. Und das funktioniert bei mir halt immer. Also es Stimme plus Flow plus Beat plus Text ist halt einfach was mich immer in so, da ziehe ich die Kappe ein bisschen weiter runter, sing so ein bisschen ab ins Auto und bin auch ein bisschen Gangster für einen Track lang, ja. Also das funktioniert schon.
Was ist Rap heute für dich?
Ja, also Rap ist, wie gesagt, immer noch die Nummer 1 Musik, die ich höre, mit der ich meine Kinder mittlerweile infiziere. Einfach, wenn ich Musik höre, dann höre ich Rap. Also es ist wirklich, würde ich sagen, zu 90-95%, oder sagen wir mal Black Music im weitesten Sinne. Ich höre auch R&B oder andere Sachen aus dem Genre so, aber einfach 95% von dem, was ich höre, und Musik ist einfach generell für mich sehr wichtig, weil es so mein Outlet ist, so mein, wenn ich aggressiv bin, wenn ich traurig bin, wenn ich müde bin, whatever, Musik ist immer, wie wahrscheinlich für die meisten Menschen, so ein emotionaler Begleiter, und keine Ahnung, es gibt nichts Schöneres, als wenn ich, als wir zum Beispiel Auto gefahren sind und dann zusammen irgendwie die Classics gehört haben und beiden ist das Herz offen. Man hat richtig gesehen, wie wir uns in der Musik verloren. Das ist einfach geil. So, das ist einfach, das zeigt einfach, dass Musik halt auch verbindet und ja, man braucht gar nicht viel reden. Man kennt die Tracks und man verbindet damit so viel und das ist einfach, das kann halt auch nur Musik so.
Ich habe zum Abschluss noch drei kleine Rubriken, die ich mit dir durchgehen möchte. Die erste ist, was denkst du über Haftbefehl?
Ja, also als Frankfurter muss ich sagen, feiere ich ihn total. Ich habe im Gallus gelebt, als er diesen Gallus-Track rausgebracht hat, habe ich gedacht, wie geil ist das denn? Ist übrigens gar nicht so gefährlich da. War aber früher mal wirklich so in den 80ern war Gallus, so da hieß es, da gehst du nicht hin. Mittlerweile ist es komplett gentrifiziert und ein kompletter neuer, teurer Stadtteil übrigens. Aber ich feiere ihn total, weil er die geilsten Beats hat, einen komplett eigenen Style, das Game komplett aufgemischt hat. Und einfach komplett frischen Wind da reingebracht hat und auch sehr authentisch ist und einfach, ja, das hat mir gefallen. Ich muss lachen, wenn ich jetzt seine Insta-Stories sehe, so, wo ich mir einfach denke.
Folgt seiner Frau.
Ja, der ist einfach, dem geht's gut, der genießt das Leben. Ich weiß nicht, ob man nochmal unbedingt ein Album rausbringen muss, weil da ist die Diskrepanz zwischen seinen Insta-Stories und dem, was er dann vielleicht in den Songs rappt, ist dann vielleicht ein bisschen groß. Aber für mich ist es wirklich einer der Top 5 in Deutschland, würde ich mal sagen.
Was denkst du über Moses Pelham?
Ist auch einer in den Top 5 in Deutschland, der zu wenig Credit gekriegt hat, der sich auch selber oft im Weg stand, glaube ich, gerade in jüngeren Jahren.
Stefan Raab eine Bombe geben, hat, glaube ich, nicht für die Karriere geholfen.
Wobei das authentischer ist als 90% oder 95% aller anderen Gangster-Rapper, weil er nicht nur drüber geredet hat, sondern es einfach wirklich gemacht hat. Das muss erstmal ihm einer nachmachen. Vergleiche Flair mit Jan Böhmermann zum Beispiel. Ja, also nur mal, was puncto Realness angeht. Realer geht's nicht, aber er stand sich deshalb auch, glaube ich, oft selbst im Weg und war halt irgendwie, früher halt auch, war auch mit viel, viel Gegenwind konfrontiert, glaube ich. Und RAP hat nicht den Credit gekriegt, kam halt zu einer Zeit raus, wo du, wenn du in der Bravo standst, nicht mehr im Mail-Order-Katalog stattgefunden hast, ja, weil das, je erfolgreicher du warst, desto schlechter war es für dein Image. Das hat sich komplett geändert jetzt, ja. Und das, da waren sie so ein bisschen Vorreiter auch mit ihren Texten. Das war das erste Mal, dass ich in einem deutschen Rap-Song das Wort Fotze gehört habe. Ich muss hier leiser reden, wir sind hier in einem öffentlichen Raum. Und wo ich gedacht habe, wow, Alter, was geht ab? Was benutzt der denn für eine Sprache? Also insofern Vorreiter von, eigentlich der Vater von vielen, was heute so erfolgreich ist.
Was denkst du über Tupac?
Ich war nie der Mega-Tupac-Fan, muss ich sagen. Auf jeden Fall natürlich großen Respekt und es gibt auch viele Songs, die ich komplett feiere. Aber ich war nie der Mega-Fan. Ich weiß auch nicht warum. Es war mir ein bisschen zu gospelig, sage ich mal, ein bisschen zu viel gepreach. Und einfach, keine Ahnung, ich gab natürlich schon auch Tracks, die ich komplett gefeiert habe. Me Against the World zum Beispiel und ist so ein Track, den ich liebe. Oder Live and Die in L.A. Da ist wieder dieses Melodische, was ich auch sehr mag im Hip-Hop. Aber es war nicht so ein East Coast, West Coast Ding, weil ich bin mega, für mich war Ice Cube immer der Größte. Also es ist nicht so ein Ding, aber ich war einfach nie der mega Tupac-Fan. So, aber trotzdem natürlich krassen Respekt und alles. Also ich kann das schon einordnen, wo er in der Rap-Historie steht. Aber
du hast ja eben auch schon genannt, dass er der Künstler des Albums deines Lebens vielleicht sogar ist. Was sagst du zu Notorious B.I.G.? Biggie Smalls?
Ja, ist halt die Nummer 1 meiner Meinung nach. Und wird er eigentlich auch ewig bleiben, allein auch aufgrund der tragischen Umstände wird auch keiner kommen und ihm diesen Titel streitig machen und weil sich das auch nicht gehört, sage ich mal, ja. Aber wenn man sich auch so alte Videos von ihm anguckt, so noch vor seinen ersten Plattenlabels, wie er da irgendwie auf den Straßen rumgerappt hat und so, was der Typ konnte, ist unfassbar. Dazu diese Stimme und alles, also es ist einfach, es war der Real Deal und es ist einfach, ich krieg Gänsehaut, wenn ich nur drüber spreche, so. Es ist einfach für mich der kompletteste und beste Rapper, der alles in sich vereint hat und leider viel zu früh wegen so einer dummen Scheiße gehen musste. Und ja, ist einfach der Goat.
Und da du schon einige Jahre in Hamburg lebst, muss ich schließen, den fünften in der Runde. Was sagst du, was denkst du über Jizzes?
Oh, da habe ich überhaupt kein Verhältnis zu. Ich kannte den kaum, bevor Ahnma rauskam, ehrlich gesagt. Ich kannte zwar so über, ich habe mich erst mit Ahnma, habe ich mich wirklich mit 187 Straßenbande wirklich auseinandergesetzt. War immer mal gehört so, dass die krass sind oder dass die irgendwie einen Hype haben oder so, aber nie so richtig damit auseinandergesetzt. Als ich dann Ahnma gehört habe, das fand ich geil, den Track fand ich geil, ich fand den Auftritt von ihm geil und da ist meine Neugier gewachsen. Dann habe ich mir ganz viele Sachen angeguckt, auf YouTube eigentlich fast alles, und seitdem bin ich so ein bisschen Fan von einfach, von der ganzen, ja, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, von dem ganzen, was die machen, so das ganze. Es ist so einfach unterhaltsam auf und Unterhaltung auf allerhöchstem Niveau. Und ja, keine Ahnung, er ist schon jemand, der einem auch Angst macht, finde ich so. Und ich kann es immer nicht so einschätzen, weil er hat ja auch eine Tochter, und dann gibt es irgendwie Instagram-Stories, wo er irgendwie die beim Fahrradfahren begleitet, wo ich denke, ey, guck mal, was ein netter Mensch. Und dann gibt es Sachen, wo er irgendwie einen Schwan ins Gesicht boxt oder Leuten auf die Fresse hauen will, weil sie sagen, er soll sein Glas nicht. Ihr kennt die ganzen Storys besser als ich, wo ich mir denke, so, ja, das ist, erinnert mich so ein bisschen an, nicht Moses P., aber so dieses, steh dir nicht selbst im Weg, so, du bist auf dem Höhepunkt deines Erfolgs und du musst die Schattenseiten ab, weißt du, das ist ein großer Künstler oder jemand, auch jeder Gangster-Rapper in Amerika, der im Knast saß oder so, würde dir das sagen, so, das ist, da willst du nicht wieder hin, das ist nicht das, wo du hinstreben solltest, sondern genau in die andere Richtung, sondern klingt jetzt so ein bisschen Preacher-mäßig, ja, aber
Als Familienvater
denke ich mir halt, komm auf die richtige Seite, so, du hast den richtigen Weg gefunden, das ist ein absolutes Glück auch für ihn und für all die Jungs da. Werft es nicht leichtfertig aus dem Fenster, so, wenn ich lese, irgendwie in der Ritze treffen, zum auf die Schnauze hauen, denke ich mir so, Leute, ey, die Zeiten sind vorbei für euch, macht, das würde Jay-Z nicht mehr machen, er würde sich nicht mehr mit irgendjemandem irgendwo treffen und sagen, komm, wir hauen uns irgendwo in irgendeiner Street-Kneipe auf die Fresse, so, der würde sagen, bringe mir mein Champagner, so.
Fast zum Schluss möchte ich ein kleines Profiling mit dir machen, Real Talk.
Ja.
Entweder oder Fragen sind es, Deutschrap oder international?
International? Also, oder US?
Ja, das ist ich.
In dem Fall US, ja, dann nehme ich US.
Ja. Gangster oder Conscious?
Gangster.
Eher so Party hard oder eher so Kapuze hoch?
Weiß ich nicht so richtig, wie ich das auseinanderhalten soll. Das ist für mich kein Widerspruch.
Du mit Kapuze so feiern?
Ach, wie ich feiern würde?
Nee, generell, so die Art und Weise. Entweder so feiern,
nee, oder dann Kapuze hoch.
Kapuze hoch. Ja. Eher Classic oder New Shit?
Classic.
Und Mainstream oder Underground?
Mainstream.
Damit haben wir also einen US-Rap feiernden Gangster, Kapuze hoch. Ja. Etienne Gade an der Hausecke, ein bisschen dunkler, den Classic-Shit hören, aber schon die Hits, die jeder kennt.
Ja, ich habe kein Problem damit. Ich kenne auch die Underground-Sachen. Es ist nicht so, dass ich nicht auch mal eine Slum-Village-Phase hatte, aber es ist einfach, wenn du mich fragst, was ich am liebsten höre, das ist Juicy.
Stilmäßig würdest du damit ja sehr gut ins Hip-Hop-Array-Video passen, glaube ich.
Absolut, ja. Total.
Ich brauche am Ende noch deine drei Top 3 Songs für unsere Playlist.
Okay, auf Platz 1 ist auf jeden Fall Ice Cube, It Was a Good Day.
Dafür gibt's schon mal eine Ghetto Faust.
auf Platz 2 nehme ich Juicy, wie ich schon gerade gesagt habe.
Biggie Smalls, Juicy.
Und auf Platz 3 nehme ich jetzt mal, völlig überraschend, noch gar nicht drüber geredet, von Eminem, The Way I Am. Weil das ein Song war, den ich total gefühlt habe, weil da so viel Emotion und Wut drin stand, wo er darüber rappt, wie, dass er keinen Bock hat, diese Vorbildrolle zu nehmen, dass er nicht immer nett ist und dass er keinen Bock hat, Autogramme zu schreiben, wenn er mit seiner Tochter gerade unterwegs ist. Und er hat, das war so ein authentisches, zu dem Zeit auf dem Höhepunkt seiner Karriere, so eine Abrechnung mit dem Business und so viel Wut und Leidenschaft drin. Und den Song habe ich sehr, sehr gefeiert. Ist wahrscheinlich so jetzt nicht unbedingt einer, der in den Toplisten unbedingt auftauchen muss, aber für mich persönlich war das ein Song, den ich sehr gemocht habe.
Danke, Etienne.
Danke, Nico.
Das war Etienne Gade. Vielen Dank, Eddie, dass du dabei warst. Und ich hoffe, ihr hattet viel Spaß dabei, ihm dabei zuzuhören, warum er Hip-Hop-Fan ist. Und vielleicht versteht ihr jetzt auch, warum wir beide in den Sachen, die wir zusammen machen, auch immer so dicke Kumpel sind.
Der nächste Gast ist T.S. Ullmann und der ist musikalisch natürlich ganz weit weg von dem, was ihr da draußen vielleicht als Rap für euch wahrnehmen würdet. Aber er hat viel mehr damit zu tun und hat viel mehr Ahnung davon, als ihr denkt. Dazu beim nächsten Mal mehr. Und bitte, bitte, bitte schreibt mir weiterhin, denn vergesst nicht, dieser Podcast ist von Rap-Fans für Rap-Fans. Deswegen schreibt mir bitte bei Instagram und auf allen Kanälen, wo ihr wollt, zur E-Mail-Adresse wasistrap@podstars.de und erzählt mir, warum ihr Rap-Fans seid und was euch dazu gemacht hat, diese Kultur so zu lieben wie ich. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.